Ziele Gottes wollen wir heute Abend miteinander reden. Manche werden sagen, Innenziele habe ich noch nie gehört. Doch, das weiß ich genauso in der Bibel, nur kann man das auch übersetzen mit Willen, allgemein. Aber im griechischen Urtext kommt dieses Wort öfter vor. Innenziel ist etwas anderes als ein Gesetz. Du musst, du sollst, weh du, wenn du nicht. Was ist Gesetz? Und das Gesetz richtet Zwang an und bringt nichts zur Vollendung. Und das Gesetz reizt uns zur Sünde. Das sind Aussagen des Wortes Gottes, die uns bestätigen, dass durch das Gesetz muss ich anstrengen, muss ich Mühe geben, muss ich ernst nehmen und so weiter, dass wir durch das Gesetz nichts erreichen. Das Gesetz, durch der Engel Geschäfte gegeben, bedeutet einen Bankrott für die Welt, für die Menschen, auf die das Gesetz gelegt ist. Das ist erstens Israel und zweitens viele aus den Nationen. Und zweitens ist das ein Bankrott für die Engel und Geisterwelt, die versuchen will, sich da einzumischen und die entgleiste Menschheit wieder zurechtzubringen. Das Gesetz ist durch der Engelgeschäfte gegeben. Und Gott hat kein Wohlgefallen daran. Das Gesetz bringt nichts zur Vollendung. Das Gesetz richtet Zorn an. Gesetz heißt auf Griechisch Nomos. Daher kommt das Wort Norm. Die Norm. Das sind die postzonalen Arbeiter erreichen, wenn sie nicht bestraft werden wollen. Aber Innenziel, jetzt sage ich eine ganz kleine Worterklärung, heißt auf Griechisch, wie es in der Bibel steht, entole. E-N-T-O-L-E. Entole. Das heißt Innenziel. Gott hat im tiefsten Herzen ein Ziel. Und das ist sein Geheimnis. Das trägt er tief innen in sich. Er hat aber auch ein Gesetz. Und dieses Gesetz, das ist gewissermaßen eine Verhüllung Gottes. Er steht da, wie einmal der Josef vor seinen Brüdern stand und hat sich nicht zu erkennen gegeben. Und so ist auch unser Gott ein verborgener Gott. Und für die meisten Gläubigen ein unbekannter Gott. Ein furchtbarer Gott, der Kriege kommen lässt, der die Kinder elend umkommen lässt, unschuldige Menschen sterben lässt durch Bomben und Krieg und schreckliche Dinge. Und das benutzen die Menschen als Vorwand, dass sie Gott absetzen und nur noch ihren Listen und Trieben leben wollen. Ich will also heute Abend euch ins Innere hineinführen. Ich lese zu Anfang ein Wort aus Römer 7, Vers 12, das euch das bestätigt, was ich bis jetzt gesagt habe. Das Gesetz ist heilig. Die Engel, die rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Mit verhülltem Angesicht. Aber wir rufen, Gott ist die Liebe. Alle seine Gedanken sind Güte und Treue. Auch wo er straft und schlägt und richtet, auch da ist er die Liebe. Und das ist Innenschau, Innenziel, Entole. Das Gesetz ist heilig. Und das Gesetz und das Gebot ist heilig und gerecht. Und gut, das Wort gut heißt angepasst an die vorliegenden Bedürfnisse. Das Gebot ist heilig und ist recht und gut. Und nun wollen wir heute Abend, weil ja die meisten Verkündigungen der Bibel, im Alten Testament besonders und auch in der Praxis Gesetzesverkündigungen sind, du musst dich bekehren und wenn du dich nicht bekehrst, kommst du in die Hölle und nie wieder raus, schien dir ganz recht. Und so weiter. Damit locken wir heute keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Damit machen wir uns heute bei denkenden Menschen nur lächerlich. Wenn wir aber den Menschen eine andere Botschaft zu geben haben, ja, hören Sie auf! Da kommen Ihnen die Tränen, habe ich oft erlebt, dass wenn ich Menschen sagte, ach ja, sie gehen einen schweren Weg, voller Demütigungen, voller Jammer und Elend in der Familie, aber Gott hat sie dennoch lieb. Gott meint es gut mit Ihnen. Haben Sie Vertrauen. Wenden Sie sich an Jesus. Rufen Sie seinen Namen an. Lassen Sie sich von ihm erfassen. Da habe ich oft und immer wieder auf der Straße erwischt mit Menschen, die Kaufhäuser, die Läden, die Zug und so weiter, erlebt, dass die Menschen weit ansprechbarer sind, als wir glauben. Ich habe mal mit einem Zug Zeugnis abgelegt und da saß neben mir eine Japanerin, eine Studentin, die verstand aber kein Deutsch. Und ich sprach zu den anderen, dann fuhr ich sie, du in der Stadt, sagte, no, not a word, not a single word, nothing of all. Sag ich, gut, ich sag sie ihnen auf Englisch. Dann habe ich ihr dann gesagt, Gott liebt sie, der Heiland ist der Sohn Gottes, der für sie starb, der ihre Sünden bezahlt hat, der ihnen ein frohes, leuchtendes Herz geben will und sie froh machen will. Der will sie nicht plagen und quälen und schlagen und in die Hölle werfen. Das will er nicht. Er will sie lieben. Und ist das so? Ist das wahr, wo sie sagen? Was ist das? Und dann habe ich ihr die Hand gegeben. Und dann hat sie meine Hand mit ihren zwei Händen ergriffen und sagte, oh, oh, thank you very much. I thank you very much. That's wonderful indeed. Das ist wunderbar in der Tat. Ich danke Ihnen sehr. Das erlebe ich nicht in hundert, sondern in tausend Varianten und Variationen. Und dafür wollen wir heute Abend einen Blick in das Innere der Wege und Methoden unseres Gottes gewinnen. Was sagt die Schrift über die Innenziele Gottes? Ich will euch das an zwei Begebenheiten klar machen, aus dem Dienst des Apostels Paulus, der ja unser eigentlicher Lehrer ist, und dem wir, solange wir leben, immer wieder neue Tiefen, neue Dinge lernen, und der die letzten Hochziele der Vollendung ausgesprochen hat. Zwei Erlebnisse aus dem Dienst des Apostels Paulus sollen uns den Unterschied zeichnen zwischen Gesetz und Strenge und Ernst und Innenziel, Liebe, Rettung, Seligkeit. Wenn wir das nicht wissen, stehen wir nicht im heiligen Gleichgewicht aller göttlichen Wahrheiten. Und wir brauchen das. Wir brauchen das. Ich lese ein Vers. Und dann lese ich zwei Verse. Ein Vers aus 1. Korinther 5 und dann zwei Verse aus 1. Timotheus 1. Um euch zu zeigen, was Wege Gottes sind, die äußeren Maßnahmen sowie Außenpolitik und Innenpolitik. Die Innenpolitik hat ja andere Ziele als die Außenpolitik. Und genau so ist es bei Gott, denn alles Vergängliche. Und was die Menschen machen, das ist alles vergänglich, ist ein Gleichnis auf das Unvergängliche. So lernen wir die unvergänglichen göttlichen Werte kennen, wenn wir die vergänglichen Ereignisse in ihrer Tiefe begreifen. Ich lese 1. Korinther 5, Vers 5. Die Begebenheit, die ist wohl den meisten von euch hier bekannt. Aber ich will sie doch noch einmal aufzählen. Da heißt es, da war also ein Mann in Korinth, der hat in einer schweren Sünde gelebt, wie sie sogar bei den Heiden kaum vorkommt. Der hat nämlich seines Vaters Weib gehabt, hat ein Verhältnis mit seiner Stiefmutter gehabt. Und die Gemeinde, die hat das wohl gewusst, aber sie hat sich nicht weiter darum gekümmert. Sie hat kein Leid getragen. Ihr wart aufgeblasen und ihr habt kein Leid getragen, dass der das getan hat, aus eurer Mitte ihn weggetan würde, er sollte ausgeschlossen werden aus der Gemeinde, weil er sich nicht belehren ließ, weil er von seiner Sünde nicht lassen wollte. Meine Lieben, das ist eine ernste Sache, was ich jetzt bespreche. Das ist urbiblische Gemeindezucht, die es heute nicht mehr gibt. Ich lese weiter. Ich, dem Leibe nach abwesend, aber im Geiste anwesend, habe das Urteil gesprochen, dass dieser, der das getan hat und er tut, im Namen unseres Herrn Jesus Christus versammelt sei, dem Satan zu überliefern, zum Verderben des Fleisches. Der wollte sich nicht von seiner Sünde lösen lassen. Der wollte in seiner Unzucht und Schande bleiben. Und dann sagt der Paulus, ich habe beschlossen, mit euch eins, der soll dem Satan überliefert werden, zum Verderben des Fleisches. Das heißt, dass er entweder stirbt oder eine schwere, vielleicht unheilbare Krankheit bekommt. Das hat Paulus befohlen. Jetzt erzähle ich erstmal bis dahin weiter, wie das weitergegangen ist. Die Korinther haben das getan, haben im Namen Gottes Jesu Christi, Auftrag ihres Lehrers Paulus, haben sie dann dem Teufel übergeben. Und der wurde dann jedenfalls sehr schwer krank, an einer schmerzlichen, demütigenden Krankheit. Wir wissen nicht, was es ist. Jedenfalls, er wurde aus der Gemeinde ausgewiesen, rausgeworfen, durfte nicht mehr kommen, man durfte keinen Verkehr mit ihm haben, solange er seine Sünde festhielt und sich nicht von seiner Sünde trennte. Was meint ihr, wie viele Leute in unseren Kirchen und Gemeinschaften und Freikirchen und Bruderkreisen da sitzen, die in irgendeiner schweren, geheimen Sünde leben und so tun, als wäre gar nichts los. Und die anderen schweigen dazu. Deshalb gibt es keine Erweckungen, keine Bekehrungen, keine Freude, keine Kraft in unseren Versammlungen und in den Verkündigungen und keine Bekehrung. Die haben den rausgeschmissen und haben den so gemieden, dass der Paulus in seinem zweiten Korintherbrief schrieb, ja, ihr seid zu weit gekommen jetzt, ihr habt den rausgeschmissen und der hat längst sich vor Gott gebeugt, der hat die Sache in Ordnung gebracht, jetzt müsst ihr euch wieder mit dem versöhnen und den wieder hereinholen. Erst seid ihr so untreu gewesen, indem ihr gar keine Gerichtsworte und Ermunterungs- oder Ermahnungsworte hattet und jetzt macht das Gegenteil. Bitte nehmt euch wieder seine Hand, nehmt ihn wieder auf in die Gemeinde. So, jetzt erzähle ich weiter, worauf es ankommt. Als einen solchen, dem Satan übergeben, zu Verderben des Fleisches. Zu dem Zweck, dass der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesu. Das ist Innenziel. Das Innenziel Gottes. Auch bei den schlimmsten Dingen, auch in der größten Not, ist immer Heil und Errettung. Aber der Weg führt durch viele Trübsale. Wir müssen durch viele Trübsale ins Reich Gottes eingehen. Das gilt für Israel, das gilt für uns, das gilt für die Nationen, das gilt für die Engel- und Geisterwelt, das gilt für die Toten und Verdammten. Für die gilt alles dieses Wort, das ist durch Trübsale, durch Läuterungen, durch Strafen, durch Demütigung, durch Enttäuschung, durch Mühsale ohne Gleichen, eingeht in die Herrlichkeit Gottes. Und dass der Herr Jesus sein Wort erfüllt, ich, wenn ich erhöht bin von der Erde, wirklich heißt nach dem Urtext aus der Erde, also Auferstehung, wenn ich erhöht bin aus der Erde, werde ich wie viele zu mir ziehen? Alle. Ich werde alle zu mir ziehen. Es ist kein Lebewesen, welcher Art es auch sei, dass der Herr Jesus nicht zu sich zieht. Der Herr Jesus hat nicht den Mund zu voll genommen. Der Herr Jesus ist kein Aufschneider. ein Lügner, ein falscher Propagandist und Reklamemensch. Er wird einmal durch Gericht und Gnade all zu sich ziehen, auch dich. Wir haben die Wahl, ob wir den Gnaden- und Glaubensweg wählen und dem Herrn unser Leben, unsere Sünden, unsere Sorgen, unsere Sehnsucht, unser ganzes Verlangen, unser ganzes Leben und selbst das eigene Ich ihm alles übergeben. Und dann erleben wir Durchbrüche, dann erleben wir Freude, dann erleben wir Ausrichtung. Die sind nicht mit Worten zu beschreiben. Ich rede eben von mir und rede von Hunderten von Menschen, an denen ich das, oder Tausenden, an denen ich das erlebt habe, in den mehr als 55 Jahren, in denen ich am Evangelium diene. In Zuchthäusern und Gefängnissen, in Gefangenenlagern, in Kirchen, in Kapellen, auf dem Land, da und dort, auf der Straße. Und ich könnte jetzt anfangen, so nach der Methode von dem lieben, wunderbaren Pfarrer Busch, mit dem ich befreundet war, nachdem wir uns mal kennenlernten, wie das wunderbare Geschichten sind. Von einer Mannigfaltigkeit, von einem lebendigen Gehör, das man nur staunen kann. Viele von euch werden ja die kurzen Erzählbändchen von Wilhelm Busch gelesen haben. Meine Freunde, einen solchen dem Satan zu übergeben, zum Verderben des Fleisches. Er hat am Fleisch gesündigt. Womit man sündigt, damit wird man bestraft. Und nun ist er sehr schlimm krank geworden. Gestorben ist er nicht, aber er ist sehr schlimm krank geworden. Hat jedenfalls eine böse Krankheit bekommen und schmerzhaft und verstoßen von den anderen. Und da lag er jetzt drin. Keiner besuchte ihn. Er durfte nicht mehr in die Versammlungen kommen. Obwohl er innerlich Buße getan hat. Paulus sagt, jetzt geht hin, erkennt ihn jetzt wieder an als Bruder und nehmt ihn auf. Ihr Pharisäer, ja, so war das damals. Das Außenziel lautete, dem Teufel übergeben, zu verderben des Fleisches. Aber hier kommt kein Punkt. Jetzt kommt das Innenziel auf das. Jetzt kommt die Zweckbestimmung. Alle Gerichte, alle Leiden, alle Nöte, alle Ängste, die haben eine heilige und wunderbare Zweckbestimmung. Alles, was hier durchmachen ist, an Familientragödien, das hat eine wunderbare Zweckbestimmung. Erstaunlich. Beseligend. Und wenn man das sieht und erlebt, bei sich und bei anderen, du bist scherzvoll von Freude. Ich möchte heute von all dem Jammer, den ich erlebt, durch die Krankheit meiner lieben, gläubigen Frau, 25 Jahre geisteskrank, möchte ich nichts vermissen. Ich möchte es nicht vermissen. Es war nötig. Es hat mich näher zum Herrn. Es hat mich dahin getrieben, dass ich alles losließ und preisgab und dem Herrn mich weihte und Wunder der Gnade erfahren durfte. In meiner Schule, meinen Schulkindern viel zum Glauben gekommen. Fremden Menschen in Versammlungen. Ich habe nach Versammlungen, da hat einmal eine, 1200 Menschen nach Versammlungen. Und dann habe ich, oder von Hunderten dann später, 200, 300, 400 Glauben gehabt, zurückgelegt. In Einzelaussprachen, in Besuchen, in Gefängnissen und Zughäusern. Ich könnte euch eine Fülle von ergreifenden Dingen erzählen. Ich will das nicht. Ich will euch sagen, alle Nöte, alle Ängste, alle Schwierigkeiten, durch die wir geführt werden, jeder auf seine Art. Es ist keiner von euch, der zu viel Leid tragen muss. Und keiner sagen, ja, bei mir ist zu viel. Nein, es ist auch keiner da, der zu wenig hat. Selbst die Kinder leiden schon, wenn man einem kleinen Kind seine Puppe wegnimmt. Ah, was ist das für Schmerz? Das weint so viel wie du, wenn du 100.000 Mark verloren hast. Ja, was deine 100.000 Mark auf deinem Sparkonto sind, das ist die Puppe für das Kind. Und das muss man mal erleben, das muss man mal mitfühlen. Die Welt wird arm, die Welt geht zugrunde, die Welt versinkt in Schlamm und Schmutz und Ekel. Und die Welt, sie werden den Tod suchen, sie werden ihn nicht finden. die letzte Welle, die wir jetzt erleben, das ist die okkulte Welle. Die Fresswelle ist vorbei und die Sexwelle ist vorbei und die anderen Wellen nach 45 sind vorbei. Und jetzt ist die okkulte Welle, dass man mit der unsichtbaren dämonischen Geisterwelt Verbindungen anknüpft. Ich könnte da Dinge erzählen, aus der Seelsorge ergreifen, furchtbar schrecklich, was ich sage, das öffentlich zu sagen. Und dann gibt es eine Welle, die letzte, das ist die Selbstmordwelle. Sie werden den Tod suchen und nicht finden. Die wollen Selbstmord begehen, es gelingt ihnen nicht. Da steht geschrieben, das ist in der Tanzzeit schon. Meine Freunde, so ist es mit der Menschheit. So geht es bergab. So ist unsere Jugend, die wird erst verblödet und dann wird sie verziert. Ja, das ist so. In unserer Gegend, das sind vier junge Lehrer gewesen in einer ziemlich großen Schule, in einem mittleren Dorf. Die haben ihren Kindern gesagt, ihr braucht nichts zu lernen. Och, ob ihr schreiben und lesen und rechnen könnt, das ist nicht nötig. Ihr müsst nur wissen, wie man Revolution macht. Das ist alles. Also wie man umgeht mit Revolver und Sprengstoff und so weiter. Das müsst ihr lernen. Wie die Gesellschaft zu stürzen. Die Gesellschaft muss gesprengt werden. Die Alten, die müssen verschwinden, umgebracht werden und so weiter. Die wurden dann auf Drängen der Dorfbevölkerung mussten die verschwinden. Das steht in keiner Zeitung, aber das hat sich wirklich ja zugetragen. Da haben dann eine ganze Anzahl Eltern, die haben verlangt, wir schicken unsere Kinder nicht mehr in der Schule, wenn die vier Kerle nicht verschwinden, dann sind die irgendwohin strafversetzt worden. Wir leben in einem Zerbruch ohne Gleichen. Aber das ist nur der Weg. Das ist nur das Außenziel. Das ist nur ein Übergebenwerden den bösen Mächten, die Gewalt über die Menschen haben. Die sagen ausdrücklich, gerade im Schulhöfen stehen die Kinder von 12, 13, 14 Jahren beisammen in kleinen Gruppen, ich habe Aufnahmen gesehen, und da debattieren sie, die sagen ausdrücklich, ist gar nicht schlimm. Haschisch, das ist gar nicht schlimm. Können wir ruhig nehmen. Ja, machen sie sich gegenseitig weiß. Und verblöden da, einer der Haschisch nimmt, der ist mit 35 Jahren erledigt, der ist blöd und dumm und kann nicht mehr leben. Keine Lebenskraft, keine Lebenssubstanz mehr. Keine Lebensfreude, eine dauernde, schreckliche Angst. Ich habe solche Leute kennengelernt. Ich weiß, wie das ist. Das sind tief unglückliche, bedauernswerte Menschen. Und ein Staat, der das duldet. Zurück. Ich bin ja kein Revolutionär. Ich sage ja nicht, wir müssen Franz Josef Strauß wählen, der bringt schon Sammer und Zucht dabei. Wir begegnen auf der Straße Kommunisten, ehemalige Kommunisten, ich kenne von Arbeitslagern her, vom Westwalldiensten her und so weiter, Kommunisten und Sozialdemokraten und so weiter, die sagen, ja, der Adolf müsste mal wiederkommen. Nicht für ganz, sondern nur so für zwei Jahre.
Du nicht.
Nein, der Adolf Hitler. Adolf Hitler müsste mal wiederkommen. Ja. Die Schweizer, die nennen der Adolf Hitler, der Dölfi. Aber nur für zwei Jahre. Dass er mal einen Saustand ist, der Tröpfung hat. Da könnte er wieder gehen. War ja ein kranker Mann auf dem Werkzeug Satans. Meine Freunde, wir müssen die Innenseele Gottes kennen. Wir müssen wissen, was hat das alles für einen Sinn. Wo soll das hinführen? Dieser totale Bankrott, den wir jetzt gehen. Wo soll das hinführen? Das ist gar kein einfaches Problem. In der Kleidung, in der Mode, mit den nackten Oberschenkeln, jetzt, wenn der Frühling kommt, geht es wieder los. Da demonstrieren sie schon die Kinder, die 13, 14, 15-jährigen Kinder, die nackten Beine und lauter so Zeug. Der Verlust der Scham einer Frau oder eines Mädchens ist immer ein Zeichen der Geistesschwäche. Das haben die Ärzte, die bedeutendsten Ärzte festgestellt. Zeichen der Geistesschwäche. Das müssen ganz normal sein. So geht's los. Wir stehen in einem Boot. Braucht nur die moderne Musik anzuhören. Da wird es dann ja übel. Ja, das soll Musik sein. Quatsch da. Und niemand macht was zu sagen. Ich wiederhole zum dritten Mal, wir stehen in einem Zerfall. Aber das ist nur ein Gerichtsweg, den Gott benutzt, um uns zu demütigen, schon auf der Erde oder auch dann in den Totenreichen. Er hat ja da, es gibt ja 11 Totenräume. Ach, der Schliff. 11 Totenräume. Ich will die nicht aufzählen, bis ich eine Woche Zeit habe, nur für die 11 Totenräume. Meine Freunde, die Außenpolitik ist, es geht alles zugrunde. Gott, wollt ihr ohne Gott leben? Gott lebt ohne Gott. Du kannst machen, was du willst. Du kannst mich verfluchen, du kannst mich verlästern, sagt Gott, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es sind Gerichtswege eingeschöpft. Und da werden auch die Frommen mit hineingezogen. Wenn es zum Beispiel Katastrophen gibt, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, und die werden steigern im kommenden Jahr. Bis 69 oder bis 1, 2, 3, 80 werden sie, 79 natürlich, 9, werden die noch steigern. Da werden auch die Gläubigen hineingezogen. Wir können uns nicht entziehen. Aber ehe die eigentliche Drangsalzeit kommt, Apok steht an der Bibel vor diesem Gericht, wird die Gemeinde hinweggenommen. Das ist keine Feigheit, das ist keine Drückebergerei, wenn wir die Entrückungswahrheiten sagen, sondern das ist biblische Wahrheit. Und das gibt uns die Freude, dass wir sagen, der Jesu, komme bald. Das ist keine Sünde, keine Feigheit, sondern Sehnsucht der Liebe. Ja, wir müssen verstehen, dass das, den Satan zu überliefern, zum Verderb des Fleisches, die Außenpolitik ist. Jetzt kommt die Innenpolitik, jetzt kommt das Innenziel. Das äußere Ziel war, der muss jetzt bestraft werden, sei es Tod oder Krankheit. Aber das Innenziel ist, damit der Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesu. Am Tage des Herrn Jesu. Und dieser Tag des Herrn Jesu oder des Herrn, wird er auch genannt, des Herrn Jesus, steht da, ist der Tag, wo Jesus sich mit seiner Gemeinde vereint, wo er seine Gemeinde zu sich zieht. An diesem Tag wird der errettet, der dem Teufel übergeben war. Wenn er nicht schon vorher, wie der Mann hier im ersten Korintherbrief und dem im zweiten Korintherbrief nochmal die Rede ist, wie ich vorhin schon sagte, wieder zurechtgebracht ist. Auf das der Geist errettet wird. Halten wir fürs Innenziel, ist immer Rettung, Gnade, Wiederherstellung, Erneuerung nach Geist und Seele und Leib und schließt großartige Dinge in sich. Und der Abschluss ist, Gott wird sein alles in allem und alle werden in Gott sein. Das sagt die Schrift. Das sagt Gottes Wort. Es steht geschrieben, ich will euch nur ein Wort nennen, das ist die kürzeste Weltallgeschichte, die es überhaupt gibt auf der Erde. Tapanta, das heißt das All, das ganze Weltall, alles dabei. Das All ist aus Gott, durch Gott, erregt, bewegt, durch Gnade und Gerichte geführt und in Gott hinein. Und das ist das, was wir im Buch des Predigers lesen. Alle Dinge sind längst gewesen, alle Dinge sind jetzt. Und das, was jetzt ist und was längst gewesen ist, das wird wieder sein. Und das, was sein wird, das ist längst gewesen. Die verknüpfen diese drei Stellen aus dem Buch des Predigers, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn wir das sehen, es ist alles schon da gewesen. Auch das, was wir jetzt erleben. Die Menschen, die waren schon früher so, aber so frech und so global über den ganzen Globus, über die ganze Erde, sowas denn nicht. War's nicht. Jetzt habe ich ein paar Freunde getroffen, die waren in Leipzig auf der Messe der DDR. Da laufen die jungen Männer herum mit den langen Haaren und da ist genauso jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auch so geworden wie bei uns im Westen. Früher war das nicht. Da war noch etwas mehr Zug, mehr Angst. Ja, aber ich will das nicht näher ausschmücken, obwohl das die Leute gerne hören. Ich habe die Zielschau, des Evangeliums zu verkündigen. Und das will ich tun. Entole heißt Innenziel, das Gott im Herzen hat. Und das Innenziel ist immer nur Gutes. Glaubt ihr ein Vater, dass sein Sohn schlägt, der will den wehtun und will den hinausschmeißen und will den umbringen? Nein, der hat den lieb. Wer seinen Sohn lieb hat, der hat süchtig gedient. Und wer keinen Sohn nicht süchtig,
der hat nicht lieb.
Der hat nicht lieb. Das müssen wir mal verstehen. Dann ist die ganze, das ganze Problem der Süchtigung in der Gemeinde, als auch, ich will aus meinem Gebiet sprechen, ich will aus der Schule plaudern, in der Schule ist jede Züchtigung verboten. Antiautoritär ist das Schlagwort. Es gibt keine Autorität, der sich ein Mensch beugen muss. Gibt es nicht. Ein Kind, der darf ja nicht sagen, wenn du das noch mal machst, da haue ich dir deinen Popo voll. Das darf man nicht. Und das können Kinder schon mit 3, 4, 5 Wochen oder Monaten. Ich habe euch das letzte Mal schon gesagt, ich habe das beobachtet. Die schmeißen ihr Spielzeug auf den Boden. Und dann bückt sich die Mutter und holt es wieder und gibt es dem Kind sein Puppe oder was es ist wieder. Und das Kind, das nimmt sie dann, schmeißt sie wieder runter. Guckt die Mutter an. Und die Mutter sagt, so, jetzt gebe ich dir sie noch einmal, aber dann gebe ich dir sie nicht mehr, wenn du sie runterwirfst. Also gib den Kind wieder runtergeschmissen. Was macht die Mutter? Sie bückt sich wieder, gibt es ihm bitte. Und das Kind weiß, mit einigen Monaten schon, wie man die Mutter besiegen kann. Das ist eine ganz kleine Sache. Ich habe das beobachtet, unsere Hirne für Psychologie, für die Analyse und für diese Dinge, und habe das beobachtet in eigenen Ohren, Augen, sehen. Die Kinder werden heute zur Autoritätslosigkeit erzogen. Sie sollen machen, was sie wollen. In der Schweiz hat sich kürzlich folgender Fall zugetragen. Ich habe es von einem gehört, der dabei war, der miterlebt hat. In einem Zug sitzt ein alter Mann mit seinem etwa 17-jährigen Enkelsohn und eine Dame mit ihrem kleinen Kind von etwa 4 Jahren. Und das kleine Kind, das hat dem alten Mann da während auf die Füße getreten. Hat während seine Füße weg, und während hat er auf die Füße getreten. Und da sagt schließlich der alte Mann, sagt sie doch mal ihrem Kind, dass das nicht mehr verbrannt auf die Füße tritt. Das ist der, ja, sagt sie, mein Kind wird anti-autoritär erzogen. Ich weiß. Dass man macht, was es will. Ich werde meinem Kind nie etwas befehlen und nie etwas verbieten. Das Kind soll sich so entwickeln. Und wenn der Mensch sich entwickelt, so wie es ihm gefällt, dann wird alles gut. Lüge! Dann wird alles schlimm. Also, die Frau hat das Kind verteidigt. Das ist anti-autoritär. Der kann es machen, was es will. Man braucht keine Autorität anzuerkennen. Die der Eltern, die der Lehrer, die der Professoren, die der Lehrherren, die der Regierung und die höchste Autorität, die Autorität Gottes, auch nicht. Der wird für tot erklärt. Gott ist tot. Der Gott, wie ihr ihn euch vorstellt, der existiert gar nicht. Das wird heute von Kirchen, nicht allen, natürlich nicht, aber von einigen Kirchen und von Kathedern, von Pfarrern und Lehrern verkündigt. So, jetzt die Geschichte. Schließlich wurde das dem 17-Jährigen. Ja, also das Kind hat immer weiter die Füße getreten Und der Mann hat sich runtergebückt und sagt, das darfst du nicht machen. Und hat das Kind dem Mann ins Gesicht gespuckt. Das Gesicht gespuckt. Und dann hat der 17-jährige Sohn der Mutter des Kindes, der Dame, ins Gesicht gespuckt und hat gesagt, ich bin auch anti-autoritär. Ja, mit der Begebenheit aus der Schweiz, aus dem Bärenfried, also aus dem Gebiet bei Bären und Thun. Meine Freunde, das müssen wir verstehen, denn diese kleinen Dinge, die ich jetzt schildere, das sind ein Bild für das große Erleben. Das gilt auch für die Völker, das gilt für die gesamte Geisterwelt, für Engel und Dämonen. Das gilt für die gesamte Welt der Toten und der Verfluchten, der Verdammten, der Totenreichen. Da gelten dieselben Gesetze wie hier auf der Erde, der Familie. Die großen Gottesgesetze, die müssen wir verstehen. Und für die gilt, dass Strafe, Gerichte, Forderungen, Autorität, Ordnungen so sein müssen. Und wo die nicht sind, da geht ein Volk unter. Wehe dem Volk, das von Buben regiert wird. Von den Jusos haben sie alle Angst. Junge Studenten, die was gelernt und geleistet haben, die Jusos, Jungsozialisten. Meine Freunde, das sind Dinge, die müssen wir mit göttlich erleuchteten Augen sehen. Alle Außenführungen sind gerichtlich. Alle seine Wege sind gerichtlich. So steht geschrieben. Und ihr werdet sagen, ja, steht in meiner Bibel, alle seine Wege sind recht. Ja, das ist dasselbe Wort. Recht und Gericht und Gerechtigkeit und Richten, das ist dieselbe Wortfamilie, die gehören zusammen. Alle seine Wege sind Gericht, Außenpolitik. Und wir sind alle noch auf dem Weg. Und deshalb gehen wir durch mancherlei Gerichte, leiden mit der Sünde und Schande unseres Volkes. Ich habe mich manchmal im Ausland, komme ja viel ins Ausland, habe ich mich geschämt, dass ich ein Deutscher bin. Es kommt doch von der Fresswelle her, aber davon will ich jetzt nicht mehr sprechen. Jetzt will ich ja die positive Seite bringen, aber alle seine Innenziele, was Gott mit diesen sich selbst zerstörenden Völkern und seinen Strafen und seinen Gerichten, die darauf folgen, die sich daraus ergeben, aus ihrer Gottlosigkeit. Die Ziele, die Gott erreicht, sind nur Liebe und Güte und Gnade, Barmherzigkeit und Herrlichkeit. Wo ein Mensch zerbrochen ist und nicht weiter kann, wo ein Mensch einen Ekel hat vor sich selbst und vor dem Selbstmord steht, da greift Gott ein, auf wunderbare Weise. Wir müssen einmal in uns total bankrott werden. Wir kommen, Pharisäer, und dann wird uns Jesus alles. Dann wird er uns so nahe. Dann schmecken wir seine Liebe und Liebe, schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Und das ist dann unser ganzes Glück. Dann hören wir auf zu nörgeln, dann hören wir auf zu kritisieren, dann hören wir auf über andere zu urteilen, dann loben und danken und freuen wir uns und sind gütig. Dann segnen wir die, die uns fluchen. Segnet ihr euch fluchen. Dann tun wir denen wohl, die uns beleidigen und verfolgen. Dann tun wir wohl. Mir hat mal einer gesagt, wir kommen sich wir Pakete zu schicken mit Lebensmitteln aus der Schweiz, gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe ihnen die doch ins KZ bringen wollen, hat er geschrieben, aus Ostdeutschland. Wie kommen sie dazu? Da habe ich ihm geschrieben. Ich will das nicht dem Einzelnen erzählen, das ist ergreifend. Und da sagte ich, weil Gott zu mir so gütig ist, da will ich auch gegen meine Feinde gütig sein. Gott hat uns, als wir noch Feinde waren, versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Als wir noch Feinde waren. Und so wollen wir auch handeln. Und wenn wir das nicht wollen und können, da haben wir das Wesen Gottes mit allen zerfrommen Hirnkasten noch nicht verstanden, wenn wir nicht Nachahmer Gottes sein wollen. Nachahmer Gottes. Wir sind streng, aber das innere Ziel ist Liebe und Güte und Freundlichkeit. Ich habe euch hier mal von einem Schüler erzählt, der dann später ein führender SS-Offizier war, dem ich mal den Hinterfüll gehauen habe, weil er umgezogen war. Das einzige Mal, dass ich in 12 Jahren, in 10 Jahren, wo ich diese Klasse hatte, einen Hinterfüll gehauen habe, in 16 Jahren, wo 16-jährige Mädchen dabei saßen. Aber es ging nicht anders, es war ein Hinterfüll gehauen. Und da stand er dann auf in der nächsten Stunde und sagte, Herr Heller, und die Tränen kamen ihm, wenn Sie mich auch geschlagen haben, ich weiß doch, dass Sie mich lieb haben. Bitte, wer sowas erlebt hat, der lernt das Herz Gottes begreifen. Gott schlägt uns. Keiner von uns ist der, der nicht auf irgendeiner Weise in seinem Familienleben, seinem Eheleben, seinem Berufsleben, im Sozialleben irgendwelche Enttäuschungen und Schläge von seinen Mitmenschen bekommen hat. Keiner, nicht einer. Aber wir werden deshalb nicht irre an der Liebe Gottes, die das alles benutzt und gebraucht, dass wir in uns zerbrechen und dass wir alles von ihm erwarten, all seine Liebe und Güte und Treue und Freundlichkeit. Seht, das sind die Innenziele, auf das der Geist errettet wird. Das ist die eine paulinische Begebenheit. Jetzt eine zweite, die ist sehr bekannt, die ist nicht so bekannt, aber die läuft genau auf das Handy. Ich lese jetzt 2 Verse aus 1. Timotheus, Kapitel 1, den 19. und den 20. Wir wollen daraus lernen, meine lieben Freunde. Da heißt es, bewahre den Glauben und ein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen haben und dadurch an ihrem Glauben Schiffbruch gelitten haben. Wenn wir nicht ein gutes Gewissen bewahren, wenn wir in eine Sünde geraten und beichten die nicht, Gott nächst, und wenn wir dadurch nicht Hilfe erfahren, dann gehen wir zu einem treuen Menschen. Selbstverständlich. Wir lassen uns helfen. Wenn wir eine Sünde nicht beichten, sodass sie uns festhält und immer tiefer, wenn wir der Diebe sind oder Ehebrecher oder Betrüger, das spielt gar keine Rolle. Wenn wir unsere Sünden nicht bekennen, gehen wir unseren Sünden kaputt, werden wir immer missmutiger, nervöser, ängstlicher, zerrissener und können den Glauben, den wir mal hatten, der mal unser Herz erfüllte und uns glücklich machte, können wir nicht bewahren. Den Glauben kann man nur bewahren bei einem guten Gewissen. Und wenn man dieses gute Gewissen von sich stößt, nicht verliert, verlieren kann ich mein Taschenmesser, wenn ich ein Loch in der Tasche habe. Man kann sein gutes Gewissen nicht verlieren. Sein gutes Wissen kann man von sich stoßen. Und wer sein gutes Gewissen von sich stößt, die anderen sind ja so schlechter. Die anderen machen es ja auch so. Die anderen haben ja auch gelogen und gestohlen und Unzucht getrieben und alles. Und Gott verboten getan. Die sind ja auch nicht besser als ich. Wer so redet, ist ein verlorener Mensch. Meine Freunde, lasst euch das sagen. Wenn man das gute Gewissen von sich stößt, leidet man am Glauben Schiffbruch. Und das war damals der Fall. Er schreibt, jetzt lese ich weiter. Indem du den Glauben bewahrst und dein gutes Gewissen, das einige von sich gestoßen haben und was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben. Unter welchen Hymenäus ist und Alexander, der Schmied, dann Schmied, die ich dem Satan überliefert habe. Die ich dem Satan überliefert habe. Der Paulus, der hat gesehen, da waren 2, die haben in irgendwelchen Sünden gelebt, waren vielleicht Mörder und Diebe und Räuber und Hurer und Ehebrecher, wer weiß, was alles, und waren in der christlichen Gemeinde. Ja, gibt es denn so etwas? Jawohl, das hat es immer gegeben, zu allen Zeiten der Kirchengeschichte, schon in der Urzeit. Und heute wird es auch so sein. Und in der Endzeit erst recht. Die beiden, die habe ich dem Satan übergeben. Ja, dass sie gezwiebelt werden. gedacht.
Wozu?
Jetzt kommt das Innenziel. Jetzt kommt das Innenziel, die ich dem Satan überliefert habe. Vers 20. Auf, dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht mehr zu lästern. Die haben gelästert. Die haben also den Namen Gottes, den Namen Jesu, verflucht. Hat das Paulus auch getan? Hat Paulus Gläubige aufgestöbert?
Ja.
Und hat sie gezwungen, 3 schreckliche Worte zu sagen.